Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eggers. Heute spreche ich mit Susanne darüber, ja, wie dieses Clean Energy Package, was von der EU auf die Nationalstaaten jetzt schon bald in den nächsten Jahren runterpurzelt, wie das Geschäftsmodelle, die vorher in der Nische nur vorhanden waren, zum Beispiel sowas wie Mieterstrom, wie das solche Geschäftsmodelle quasi aus der Nische zieht und relativ, ja, vehement. Susanne ist, ich habe sie benannt im Blogpost Kämpferin im Regulierungsdschungel der deutschen und europäischen Energiebranche. Klar, sie ist Juristin, sie versucht also zu übersetzen, was da kommt, was das bedeutet für Stadtwerke, für Energieversorgungsunternehmen. Und wir haben uns langsam an das Thema herangetastet und zum Ende kommen wir eigentlich dahin, dass es wahrscheinlich cool wäre für Unternehmen, die sich in diese 3D-Welt, 3D-Energiewelt, digital, dezentral, dekarbonisiert bewegen wollen, dass sie früh in der Nische experimentieren und Erfahrung sammeln, um dann zu gucken, okay, wenn es dann größer wird, dann weiß ich einfach schon, wie es geht, wenn man mit kleinen Investments in fummeligen kleinen Themen wie Mieterstrom oder auch private Ladesäulen oder Post-EEG, wenn man sich da reingedreht hat, man weiß, was die Kunden wollen, was sie nicht wollen, was die Technik macht, was Alternativen sind. Wenn man das in der kleinen Nische ausprobiert hat und drauf hat, dann wird es wahrscheinlich besser sein, in dem Moment, wo ungeduldige Kunden, schützenswerte Kunden, Prosumer oder auch ganze Bürgerenergiequartiere mit diesem Regulierungsrückenwind am Start sind. Also, hört mal rein. Willkommen zum Utility 4.0 Podcast. Ich weiß nicht, welche Folge das hier wird, weil das mache ich immer so im Nachhinein, wie ich das sortiere. Heute zu Gast ist die Susanne Funke, Dr. Susanne Funke, Rechtsanwältin und noch viel mehr, das erzählt sie gleich. Und unser Thema heute ist der Datenschutz als Ausgangsbasis, weil das ist ein Artikel, den sie im Buch geschrieben hat, Datenschutz, ein Baustein von Utility 4.0. Aber wir werden gar nicht so lange da bleiben, haben wir eben vorbesprochen, weil es gibt noch mehr drumherum, noch ein bisschen mehr Regulatorik und auch, aber auch nach vorne gedacht, was Stadtwerke und Energieversorger für Geschäftsmodelle bauen können, die beides berücksichtigen, sowohl Datenschutzvorgaben von der EU oder auch Vorgaben zum Klimaschutz. Also, wird nicht ganz easy einfach, aber wir haben gerade gesagt, einfach kann ja jeder. Insofern, hallo Susanne.
Hi.
Am Anfang, wie immer, für die Podcast-Hörer die Frage an dich. Wer sitzt mir hier denn so gegenüber? Wo lebst du überhaupt? Wo kommst du her? Wie bist du an diesen Ort gekommen, wo du heute bist? Und noch ein paar Fragen mehr. Fang doch einfach mal an.
Okay, mein Name ist Susanne Funke, hast du ja schon gesagt.
Ja.
Genau. Ich bin seit 12 Jahren Anwältin. Schwerpunktmäßig, oder mein Ausgangspunkt besser gesagt, ist Leipzig.
Ja.
Wie bin ich da hingekommen? Ist nicht so schwierig, denn ich bin 50 Kilometer entfernt von Leipzig geboren.
Du bist nie weggegangen, das ist die Wahrheit.
Ja, genau. Ich bin nie weggegangen. Also hört sich komisch an, aber wohnortmäßig bin ich tatsächlich nie weggegangen.
Ja.
In Leipzig studiert, bin da geblieben, habe aber tatsächlich... ich weiß gar nicht, ob ich nur 2 oder 3 Tage die Woche in Leipzig bin eigentlich beruflich immer unterwegs.
So, und du bist Juristin, ne?
Genau.
Und wieso denn eigentlich? Was hat denn dich dahin verschlagen?
Und wenn ich jetzt sage, damals fiel mir nichts Besseres ein, hat sich
dann ist das vielleicht so.
Ja, um ehrlich zu sein, ich hatte ein paar Anwälte in der Familie und habe gedacht, was die so machen, ist gar nicht so schlecht. Und
ja, manchmal ist es einfach so, da guckt sich
um. Hört sich uninteressant an, ja. Und... arm waren sie auch nicht, da habe ich gedacht, warum nicht auch?
Ja, kann ich gut verstehen. Und dieser Energiekontext war da auch von Anfang an schon da eigentlich?
Nee, ne? Nein, der war tatsächlich nicht da, weil als ich angefangen habe zu studieren, das war tatsächlich schon 2000, da gab es praktisch noch kein Energierecht. Mhm. Das erste EEG kam ja erst, ich glaube, 2 Jahre später. Mhm. Und als ich dann auch das erste Staatsexamen hatte, 2004, hat sich nicht wirklich viel getan gehabt. Also Energierecht selber ist, glaube ich, erst so, also so richtig, ich meine, wir hatten zwar die Liberalisierung 98, aber so richtig in Fahrt gekommen ist es, glaube ich, erst 2009 mit dem ganzen Unbundling, mit Acer, Also als dann so richtig die Rahmenbedingungen geschaffen wurden, dann kam das eigentlich erst so richtig ins Laufen.
Und dann kamst du auch dazu so ein bisschen. Dann hast du das so, wurde das, war das so ein bisschen so ein Thema und dann war es die richtige Zeit quasi einfach für dich und auch so ein bisschen Interesse da reinzugehen oder?
Es war auch das war wieder Zufall. Ich habe am Ende der Referendarzeit, also nach dem ersten Staatsexamen, war ich bei der Energiebörse in Leipzig, in der Rechtsabteilung. Und da bin ich das erste Mal mit der Energie in Berührung gekommen.
Ja, auch wieder Leipzig, ne? Also eigentlich,
auch nur auf Empfehlung, weil einer sagte, ja, hast du es denn mal dort probiert? Das hört sich total spannend an und Energie ist bestimmt die Zukunft.
Ja.
Und sagt, naja, wenn du das so meinst, ist eine gute Idee, ich frage mal den mal an. Ja, eine Woche später hatte ich ein Vorstellungsgespräch. So war das.
Ja, okay, also ja, das sind einfach diese Zufälle im Leben, die einem dahin führen. Aber du bist ja auch schon lange dabei geblieben.
12 Jahre jetzt.
Ja, 12 Jahre. Warum bist du dabei geblieben? So sozusagen Jurist, Jura oder ja, in Kombination mit Energie.
Ja, es ist Unternehmensberatung mit regulatorischem Hintergrund, wenn wir es jetzt ganz genau nehmen.
Okay, also ja, du guckst eigentlich nicht so sehr, sozusagen, ich bin jetzt kein Jurist, deswegen vereinfache ich da vielleicht immer ein bisschen, aber du guckst jetzt nicht so in die Gesetze in dem Sinne, ja, oder ist es falsch? Also mehr so in die Regulatorik, ne? Ist das eigentlich dasselbe? Regulatorik?
Ja, doch, Gesetze? Ist das Gleiche. Ja. Also europäische, nationale Regulierung, klar, in Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, was auch immer. Das ist der Ausgangspunkt, da gucke ich rein. Aber es endet dann eben nicht wie bei einem typischen Anwalt in einem Schriftsatz oder in irgendwie einer Klageschrift oder was auch immer, sondern es endet damit tatsächlich, oder eigentlich beginnt es damit, dass ich sage, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für ein Energieunternehmen? Was bedeutet das für den Übertragungsnetzbetreiber, den Verteilernetzbetreiber, das Stadtwerk? Was heißt das für den?
Du hilfst es einfach zu übersetzen, ne? Weil, denn die lesen das hier und dort, die bekommen das über irgendwelche ZFK-Meldungen rein und irgendwann rufen sie dich mal an oder du hast ein Gespräch oder machst ein Seminar oder einen Vortrag und sagst,
what the hell? Hat man natürlich auch ein gewisses Netzwerk, das ist klar.
Ja.
Okay. Und dass man sich auch so über die Jahre aufgebaut hat. Und es ist einfach so, dass die Regulierung natürlich irre kompliziert ist. Wenn da sowas Neues daherkommt, wie aktuell vielleicht das Clean Energy Package oder eben eine neue Datenschutzverordnung oder Grundverordnung oder irgendeine andere Regulierung, dann sind das immer typische Juristensprache. Und es ist tatsächlich so, ich bin an erster Stelle dann erstmal eine Art Übersetzer, Filter, und bereite praktisch schon auf, was brauchen Sie? Was brauchen Sie für Ihr Unternehmen? Was ist für Ihr Unternehmen wichtig?
Und zwar nicht nur, so wie es jetzt ist, das Unternehmen, so wie ich dich verstanden habe, sondern auch, wohin es sich entwickeln könnte, ne? Oder wo es hingehen will. Also nicht nur, was bedeutet das für mich jetzt als normalen Commodity-Energieversorger mit ein bisschen Netz und vielleicht auch anderem Kram, aber was bedeutet das auch, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt in die E-Mobilität reingehen möchte oder in andere
Bereiche. Ganz genau. Das sind natürlich dann die interessanten Bereiche, weil ich will ja nicht nur sagen, was geht nicht. Also das kann man als Jurist natürlich immer sagen, was geht nicht. Aber es ist natürlich die schönere Message zu sagen, was geht? Was bedeutet das für dein Geschäft? Wo ist das neue Geschäftsfeld? Was kann ich eigentlich daraus, aus diesem Regulierungsdschungel, was können wir da für dich draus entwickeln für dein Unternehmen, wo gibt es neue Geschäftsmöglichkeiten? Und natürlich am Ende auch, ist da tatsächlich ein Business Case dahinter? Das kann ja noch so schön sein, was da drin steht, aber wenn das, um ehrlich zu sein, den Kunden nicht anspricht oder wenn die Regulierung, die Rahmenbedingungen wirklich blöd sind, und das hatten wir auch schon öfter, dann zündet das nicht. Dann ist das von vornherein, also juristisch zwar alles richtig und schön gedacht, aber unter Business Development Gesichtspunkten, um ehrlich zu sein und ganz offen, ein echter Rohrkrepierer.
Also wenn sozusagen die Paragraphen so die Zahlen so erdrücken, ne? So dass überhaupt da nicht mal keine Erlöse mehr sprudeln, ein Rinnsal. Okay. Und noch so zum Abschluss des Intros, gibt es Sachen, wo du sagst, hey, das wäre cool, wenn ich das in meiner Laufzeit noch erlebe, in diesem Feld, wo ich unterwegs bin? Weil man hat ja immer so Dinge, die nicht gehen oder wo du sagst, oder ja, wo sich vielleicht Leute auch nicht trauen oder Unternehmen sich nicht trauen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, es wäre schon cool, wenn das passieren würde noch, solange ich hier am Start bin?
Ja, ich würde es, also wenn ich mich jetzt tatsächlich mal in so einfach in die Endkundensicht reinversetze, weil jeder von uns ist ja irgendwo Endkunde.
Immer, genau.
Würde ich es richtig gut finden, wenn es tatsächlich irgendwann mal flächenmäßig, also breit wirklich ausgerollt wäre, dass ich sage, ich kann selber Energie erzeugen, ich kann sie verkaufen, ich kann sie einkaufen, ich bin komplett flexibel, transparent und ich habe tatsächlich einen lokalen Anbieter, wo ich auch weiß, dass das Erneuerbare, also den Teil, klar, den ich selber erzeuge und natürlich auf jeden Fall, aber auch den Teil, den ich vielleicht nicht selber habe, dass ich das tatsächlich regional erzeugt worden ist. Also, dass das ein gesamtes, aus Nutzersicht wirkliches Konzept ist. Die Rahmenbedingungen sind da, Umsetzung, können wir bestimmt nachher noch drauf zu sprechen kommen, aus verschiedenen Gründen. Schwierig, beziehungsweise schwierig eigentlich in der Gestaltung, in der Findung. Ist es einmal gemacht, also wirklich ausgerollt und durchdacht, denke ich, geht es. Aber der Weg dahin, so dass dieses richtig, dieses cleane, klare Herausfinden, dieses Produkts am Ende, was dem Kunden ja verkauft werden muss, er muss es ja immer noch wollen, ich muss es ja verkaufen. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst.
Okay, also so ein bisschen dieses Thema Dezentralität und wie helfe ich eigentlich Leuten, jeglicher Art, ob in Mietswohnungen mit Eigenfamilienhäusern oder mit eigenen Häusern, wie helfe ich denen, dezentral Energie zu erzeugen, die dann zu speichern, wenn das nicht kann oder einfach das da so ein komplettes Paket irgendwie da ist, der die so enabled. Ja. Das,
und vor allem, wenn es nicht so kompliziert ist, dass man eigentlich von vornherein aussteigt oder dass es an so viele Sonderbedingungen geknüpft ist, dass man selbst als, ich sag mal, billiger Nutzer und interessierter Nutzer und vielleicht auch sogar schon umweltbewusster Nutzer einfach sagt, das ist mir zu kompliziert, lass mich damit in Ruhe, da steige ich doch lieber aus und bleib, wo ich bin.
Ja. Ja, also aktuell gibt es ja diese Post-EEG-Welle, ne? Das ist ja vielleicht sowas. Die Leute, die diese PV-Anlagen auf dem Dach haben oder auch anderes und die jetzt aus der Förderung laufen. Und in der Förderung war alles klar und geregelt. Und jetzt gibt es auch viele Stadtwerke, mit denen wir jetzt so Kontakt haben, die versuchen da über das Förderende hinaus irgendwas anzubieten. Und da ist es genauso, wie du sagst, kann ich genau bestätigen, dass dann, du musst erstmal 25 BDEW-Kommentare lesen, ob du jetzt, keine Ahnung, was du dem jetzt einbauen musst, welchen Smart Meter der braucht und was er erfüllen muss und ob du zwei Zähler brauchst oder einen und ob du dann einen Zählerschrank brauchst. Also das wird so kompliziert, ohne dass man überhaupt mit dem Kunden schon gesprochen hat.
Genau das. Ich habe ja auch eine Weile bei Shell Privatenergie beraten und da war das genau das Thema. Das ist auch im Hintergrund einfach wahnsinnig schwierig, wenn der Kunde wechseln will. Diese ganzen Kundenwechselprozesse, der Austausch mit den Verteilernetzbetreibern, sind die Daten plausibel? Hat der einen Zähler, hat der zwei Zähler? Dann sind das eigentlich technisch schon wieder verschiedene Tarife, die ich dem Kunden verkaufe. Das muss alles wieder im System abgebildet werden. Und wenn ich neuerdings, also künftig denn mal einen Smart Meter habe, dann sind das ja im Prinzip auch, und dann sind wir beim Thema, personenbezogene Daten. Weil dadurch mache ich mich mit diesen Energiedaten als Kunde identifizierbar. Schon bin ich wirklich komplett im Datenschutz drin. Also in dem Falle mit Datenschutzgrundverordnung. Was ich da alles einhalten muss als Energieversorger, worüber ich den Kunden belehren muss, was der alles wissen muss. Also der Vertrag an sich, die Essentials, sind im Grunde genommen eine Seite lang.
Ja.
Und die ganzen Belehrungen, mal abgesehen von den AGBs, da kommen locker noch 5, 6 Seiten hinten dran. Das ist, also wenn der Kunde das in Papier haben möchte, dann ist es ein echt dicker Brief. Und wenn er eine E-Mail kriegt, ist es eine E-Mail mit vielen Anhängen. Mhm. Also, ich meine, Rechtssicherheit muss sein, keine Frage. Aber deswegen, dieses Fokussieren, auch wenn ich dem Kunden heutzutage viel online verkaufe, ich kann eigentlich nur 3 Produkte auf der Website anbieten. Mehr Warum? Produkte. Also erfahrungsgemäß steigt der Kunde danach, also wenn man die Klicks auf einer Website beobachtet, wenn das zu kompliziert ist, zu viele Disclaimer, zu viele, wie soll ich sagen, Auswahlmöglichkeiten, steigt der Kunde in der Regel aus.
Ja, du argumentierst es aus dieser Usability-Sicht, ne? Wie so.
Also so schön wie alles ist, es muss, deswegen sage ich, es muss am Ende verkaufbar sein. Der Kunde muss es noch verstehen wollen. Der muss nach seinem, 10, 12 Stunden Arbeitstag, vielleicht auch weniger, aber muss er noch Lust haben, sich damit zu beschäftigen oder am Wochenende. Und dann kann er sich irgendwie 3 Stunden dafür aufwenden müssen.
Bist du denn auch der Meinung, also die etablierten Anbieter aus den USA, da musst du ja nur ein Häkchen setzen. Und dann habe ich bestimmt alles bestätigt, belehrt worden zu sein und alles ist für die rechtssicher. Wo ich sage, ja, dann machst du es doch einfach immer so. Dann Häkchen setzen und lockt sie einfach schon rein, dass sie gar nicht da großes Interesse haben, da jetzt auch noch reinzugucken. Ist ja so. Also jeder klickt es ja weg, weil er will ja gerne die Google-Suche jetzt haben. Und wenn die ihre Sachen erneuern, weil sie eine Regulatorik umsetzen, dann klickt man das weg. Wie stehst du zu solchen? Würdest du im Stadtwerk sowas raten? Du packst den ganzen Kram, druck ihn nicht aus, gar keinen Vertrag, online irgendwo auf eine Seite und mach einen Haken dran. Ist das eine gute Strategie?
Also ich würde sagen, man sollte tatsächlich mehr ich weiß, es gibt immer noch ältere Leute, die das nicht gerne haben, die nach wie vor gerne ihren Papiervertrag haben. Aber im Grunde genommen würde ich tatsächlich komplett zu einer Online-Geschichte raten. Wie gesagt, klar, strukturiert aufgesetzt. Und in dem Zusammenhang für mich immer super wichtig, wenig Haken, wenig Klicker setzen müssen. Wir wissen ja, man muss den Kunden über alles extra belehren. Man darf es nicht miteinander verknüpfen. Er muss überall gesondert sein Häkchen setzen können. Er soll sich alles aussuchen können. Es darf das Häkchen nicht so schon vorgesetzt sein. Aber es ist trotzdem eine Frage immer noch, wie verpacke ich es? Also wie verpacke ich es vor allem auch rechtssicher? Und da gibt es immer noch gewaltige Unterschiede. Die gibt es einfach. Also wenn man sich verschiedene Websites anguckt, dann sieht man das.
Hast du da mal so ein Beispiel?
Gut aufbereitet sein kann.
Gibt es da für dich so ein Beispiel?
Also wenn ich jetzt ganz normal auf einer Website bin und wirklich nur, den Stromanbieter wechseln will, wer das nach wie vor gut macht, das muss man ganz klar sagen, das sind die Klassiker, E.ON im Zusammenhang meiner Meinung nach mit Lidl, Lidl Strom oder wie sie es da nennen.
Ja.
Das finde ich ist einfach super übersichtlich aufgesetzt, rechtlich alles richtig gemacht. Wer das, glaube ich, auch sehr gut macht, sind auch hier in meiner Gegend gerade Envia als regionaler Versorger, die machen das auch sehr gut.
Mhm.
Was ich gesehen habe, auch zum Beispiel eine Mainova macht das sehr gut, würde ich sagen. Also da gibt es sicherlich viele Beispiele, aber es gibt auch viele, wo ich sagen muss, das Produkt hat manchmal einen komischen Namen, dann kann ich da noch abzweigen, da kann ich dort noch irgendwie was dazu wählen. Unübersichtlich.
Aber das hört sich, du wechselst dann immer so ein bisschen aus der rechtlichen Beratung, regulatorisch, und dann gehst du so ein bisschen in die Usability oder Customer Journey Beratung, ne? Gehört das für dich offenbar eng zusammen immer, ne?
Ja. Also ich meine, wenn ich aus der regulatorischen Perspektive komme, dann ist es ja immer so zu sagen, was geht oder in Zukunft, was geht nicht mehr, was ist wirklich total verboten, was kannst du gar nicht mehr machen als Versorger? Oder was solltest du nicht mehr machen, was musst du beachten? Aber ich muss natürlich auch gucken, wie wirkt sich es auf Bestandsprodukte aus und was bedeutet das für die neuen Produkte?
Mhm.
Also für neue Geschäftsfelder.
Ja.
Und an der Stelle muss ich natürlich gucken, dass es trotz aller rechtlicher Rahmenbedingungen immer noch nutzerfreundlich ist.
Ja, weil ja, sicherlich viele klatschen das dann einfach drauf und die sagen, okay, wenn die Regulatorik vorgibt, ich muss 25 Haken, ich muss Schriftgröße irgendwas einhalten, dann mache ich das einfach. Hab das eingehalten, aber dann sagst du, ja, kannst du es auch eigentlich gleich lassen, weil dann wird, da wird niemand, damit wird niemand weiterkommen. Okay. Ja. Gehen wir noch mal einmal, ich weiß, wir wollten da nicht lange drauf, aber das ist das Thema nochmal so Datenschutz, das du auch in dem Buch da beschrieben hast. Gibt es da irgendwas, was du rausstellen möchtest bei diesem ganzen Datenschutzthema, was gerade ja vielleicht besonders relevant ist, was zum Beispiel auch in diesen Corona-Zeiten jetzt gibt es bestimmt auch dieses ganze Thema mit Zoom, welche Videokonferenzsoftware darf ich nehmen, mache ich dieses Homeoffice? Gibt es da irgendwas, was du rausstellen möchtest, was gerade besonders aktuell ist oder was auch mal gut ist zu wissen, was vielleicht manch einer nicht weiß?
Gute Frage. Also ich meine, Datenschutz ist ja mittlerweile immer und überall. Seit vorgestern haben wir jetzt die Corona-App, war ja auch lange diskutiert,
genau.
Mit Datenschutz und allem drum und dran.
Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, ich meine, da hat halt Deutschland drauf geguckt auf das Ding. Die Regierung hat es erst quasi nicht richtig gemacht. Chaos Computer Club hat drauf geguckt und dann haben sie es von Telekom, SAP und von den Platzhirschen entwickeln lassen. Also da ist so viel, also eine Masse an Know-how und Industriekompetenz draufgegangen auf diese eine App, damit das klappt. Gut, sie ist ja auch wichtig. Aber wenn man das dann vergleicht, das ist natürlich so eine ganz andere Liga, ne? Als wenn jetzt zum Beispiel ein Energieversorger möchte eine, keine Ahnung, Post-EEG-App bauen. Ne? Der hat jetzt nicht die Telekom und SAP und den Chaos Computer Club so.
Man muss auch immer gucken, ob sich das auch für den Versorger wirklich, also wie viele Kunden hat er in dem Bereich, lohnt sich das? Mhm. Und er muss sich natürlich irgendwann entscheiden, bleibe ich jetzt der ganz klassische Versorger und habe ganz viele Kunden in der Grundversorgung und lasse die schlafen? Oder ich bin eben eher, ich will nicht sagen, also ich will das jetzt nicht schlecht machen, weil es kann ja auch durchaus Vorteile haben und für manchen Versorger richtig sein. Aber ich kann natürlich auch durchaus in einem, wie soll ich sagen, auch selber eigene Erzeugung haben, möchte die regional vermarkten, möchte vielleicht die Regionalität auch in den Vordergrund stellen, habe das für mich als USP sozusagen auserkoren und muss natürlich gucken, wenn ich vielleicht auch einige Kunden habe, je nachdem bin ich auch mehr im ländlichen Bereich, habe ich vielleicht viele Kunden, die auch an E-Mobility künftig interessiert sind, wie auch immer. Also worauf spezialisiere ich mich? Mhm. Es wird selten so sein, dass ein Stadtwerk alles abdecken kann. Es sei denn, es ist jetzt ein ganz großes Stadtwerk. Aber die mittelgroßen Stadtwerke werden sich spezialisieren müssen oder sich zusammentun müssen. Denn was wir von der neuen Regulierung sehen, also von dem Clean Energy Package, was der Kunde in Zukunft alles können soll, das ist schon Wahnsinn.
Hast du mal so ein paar Beispiele, was er können soll und was die Versorger vor Schwierigkeiten stellen wird erstmal?
Das Erste, sehr interessant ist, dass die Regulierung vorsieht, dass doch der Kunde ab ungefähr 2025, 2026 innerhalb von 24 Stunden seinen Versorger wechseln können soll.
Das habe ich auch gerade gelesen, genau. Heute sind es, glaube ich, 3 Wochen oder so stand irgendwo.
Drei Wochen, wenn einer gut ist, dauert es 10 Tage, aber da muss er schon verdammt gut sein. Ja. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich selber die Daten praktisch abgreifen kann. Wenn ich mich erst mit dem Verteilernetzbetreiber austauschen muss, die Daten plausibilisieren muss, diese EDIFACT-Nachrichten austauschen muss, alles, was da im Hintergrund läuft, dann kriege ich das natürlich nie in 24 Stunden hin.
Ab wann muss das funktionieren nochmal? Ab wann?
26. Also 26. Kann man sagen, haben wir noch 6 Jahre Zeit. Mhm. Aber wenn ich natürlich erst ein Jahr vorher damit anfange, ist es ein bisschen spät. Es setzt natürlich auch voraus und die Regulierung sagt zwar nicht, du musst den Kunden in Smart Meter einbauen, aber der Kunde hat, das ist wieder kundenseitig gedacht, wenn der Kunde das möchte, kann er sich einen einbauen lassen, also es gibt so eine indirekte Verpflichtung des Versorgers und es macht, der ganze Kundenwechsel funktioniert natürlich nur so schnell, wenn ich die Daten tatsächlich auch beim Kunden über den Smart Meter abgreifen kann.
Jetzt ist es ja aber so, du musst ja dieses Rollout, da sind ja die ganzen Kleinkunden nicht dabei. Das ist ja unter 6.000.
Das heißt, wenn der Kunde in Zukunft einen bestimmten Tarif haben will und bestimmte Dinge machen will, muss ich dem den Smart Meter mitverkaufen, mit anbieten, weil ich ansonsten dem Anspruch nicht nachkomme und der Kunde wird einen Kündigungsgrund haben.
Ach so, aber da muss ich quasi dann ist das so ein paralleler Strang. 2026 baue ich dann, obwohl ich vielleicht vom Rollout dann auch gar nichts einbauen muss. Genau. Aber aus dieser Regelung wiederum dann doch, weil ich das vielleicht gar nicht anders umsetzen kann.
Ja, also da ergibt sich in gewisser Weise ein faktischer Zwang, völlig unabhängig vom deutschen Messstellenbetriebsgesetz.
Ja.
Bin ich auf einmal mit einem anspruchsvollen Kunden konfrontiert. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, in 2026 wird es sicherlich mehr E-Autos geben als heute. Mhm. Das geht ja weiter. Wenn das mal alles richtig in Fahrt kommt, der Kunde will ja nicht 3 verschiedene Zähler ablesen, das will er ja auch nicht mehr. Da wird es sicherlich auch findige Anbieter geben, die dann klappen, natürlich dem Kunden das All-in-One-Package verkaufen. Und wenn der Kunde auch noch so wechseln können soll, vielleicht auch einzeln mit seinem E-Auto-Tarif wechseln können soll, was auch immer, noch Eigenerzeugung hat, dann muss er einfach einen Smart Meter haben, weil ansonsten macht es einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Der Kunde will ja auch seine Daten transparent sehen, der will das ja auch in Realtime ablesen können und so weiter und so fort.
Wir hatten gerade ein paar technische Probleme hier, sind nochmal neu angefangen. Wir waren eben bei dem Thema Privathaushalt und dass es oft so ist, dass es schon Regelungen aus diesem Clean Energy Package gibt, die sozusagen diesen Smart Meter Rollout so ein bisschen überregeln, nämlich dann, wenn die ab 2026 innerhalb von 24 Stunden den Stromanbieter wechseln wollen. Das soll gehen, dazu braucht man den Smart Meter. Und dann hattest du jetzt aber noch ein paar Aspekte, was er noch machen kann, weil du hast irgendwas erzählt von einem Bezugsvertrag. Das
genau. Ist ein bisschen untergegangen. Also der Smart Meter Rollout wird praktisch auch noch getriggert durch das Recht des Kunden, künftig innerhalb seines Bezugsvertrages, also den bestehenden Vertrag, den er hat, auch noch die eigenerzeugte Energie an den Versorger zu verkaufen.
Genau, das ist klassisch, wenn ich jetzt PV auf dem Dach habe und möchte das sozusagen wie so eine Direktvermarktung dann in die andere Richtung verkaufen. Genau. Ich kriege was und habe dann so was über und das verkaufe, ja, okay.
Und das ist aber bis jetzt so, dass ich, das ist im Wege der Direktvermarktung, natürlich habe ich da oft einen jemand anderen, wo ich an der Direktvermarktung teilnehme.
Ja.
Zukünftig habe ich aber das Recht, das innerhalb meines Liefervertrages zu machen.
Okay.
Der Lieferant ist also praktisch damit konfrontiert, dass wenn der Kunde irgendwann mal sich selber eine Solaranlage aufs Dach schraubt, dann sagt, hier, jetzt kriegst du auch noch meinen Strom.
Ja.
Das ist natürlich eine unerfreuliche Geschichte auf der einen Seite, weil der Liefervertrag, das Abnahmeverhalten verändert sich natürlich. Und er nimmt mir natürlich gar nicht mehr so viel Energie ab. Ganz im Gegenteil, der produziert noch welche. Und die er nicht braucht, die muss ich ihm auch noch abnehmen.
Ja, das möchte ich noch mal kurz besser verstehen. Zufälligerweise, weil ich auch in so einem Projekt gerade war. Und ist es wirklich so, dass es, wenn ich jetzt eine PV-Anlage auf dem Dach habe und ich erzeuge selber Strom, dass es über denselben Vertrag laufen muss? Ich habe also über denselben Liefervertrag, den ich bislang habe, muss ich den dann anpassen und quasi dafür sorgen, dass ich meinen eigen erzeugten Strom in die andere Richtung schieben kann und dafür Geld bekomme? Oder sind es nicht doch immer zwei Verträge? Weil ich habe auch mal gelernt, dass man dieses nicht so bündeln darf. Man darf jetzt nicht bündeln, ich nehme dir deinen PV-Strom ab und dafür muss ich dir dann aber auch den Reststrom liefern, sondern dass du auch sagen kannst, nee, du nimmst mir das ab und von dir hole ich mir die Restlieferung. Und dass das zwei verschiedene sind.
Ja, das kann man, das war so, wenn ich natürlich der Lieferant bin, durfte ich dem Kunden das nicht aufdrängen und sagen, oder das mit irgendeinem Bonus verknüpfen. Aber aus Kundensicht, der Kunde, der dann jedes Recht hat, der darf das natürlich. Der darf dem Lieferanten, weil er ja der schützenswerte Verbraucher ist, der darf dem das ja wohl aufdrängen.
Also darf ich sagen, als PV-Anlagenbetreiber, du musst mir den jetzt abnehmen, liebes Stadtwerk hier vor Ort.
Ja.
Gut, und die sagen dann halt, ja, aber du kriegst halt natürlich nicht mehr die EEG-Vergütung, kriegst halt eher einen anderen Preis. Okay.
Er darf natürlich auch nicht unzulässigerweise mit irgendwelchen, das steht auch gleich mit drin, mit Netzentgelten und Umlagen unzulässigerweise belastet werden. Ich glaube, der Versorger, beziehungsweise wenn es sich dann auch, es können zum Beispiel auch ganze Hausgemeinschaften dieses Modell betreiben. Die können sich auch zu einer eigenen, wie soll ich sagen, Gemeinschaft zusammenschließen und auch, wie das heute schon so teilweise angedacht ist und auch beworben wird, so eine Art Sammelvertrag abschließen und dann aber auch sozusagen gesammelt ihren Strom verkaufen. Auch das ist in Zukunft möglich. Also es sind so viele Spielarten denkbar, dass das eigentlich ohne entsprechende Technik nicht funktioniert. Also dieses zurückhaltende Messstellenbetriebsgesetz, das wird ein Stück weit ausgehebelt werden, ob man will oder nicht. Weil das natürlich auch eine super deutsche Spezialität ist, das muss man jetzt dazu sagen.
Dieser Messstellenbetrieb?
Ja, das ist europäisch. Und in anderen Ländern gibt es ja schon lange einen Smart Meter, da hat ja jeder einen.
Du meinst, das ist speziell deutsch, dieses Messstellenbetriebs und das auf europäischer Ebene ist,
Das ist eine deutsche Spezialität. Also da hat sich jetzt so gesehen, das Messstellenbetriebsgesetz, das wird sich in ein paar Jahren ein Stück weit, würde ich sagen, totlaufen, aber...
Warum jetzt nochmal genau?
Entweder man passt an oder es wird sich sowieso rein faktisch erledigen. Aber dieses, der Grund einfach, also dass der Kunde alles wollen können darf.
Ja.
Und gleichzeitig muss ich natürlich auch über den Smart Meter, und dann sind wir eben wieder beim Thema Datenschutz, die ganze Datensicherheit sicherstellen als Anbieter. Das dem Kunden noch in einer, wie soll ich sagen, schlanken, gut aufbereiteten Version zu verkaufen und das für mich als Versorger natürlich auch noch eine Marge übrig bleibt, das wird gar nicht so einfach werden.
Ich würde fast sagen, das ist so für manchen auch sogar unmöglich, weil was du ja beschreibst, ist es, Früher habe ich ihm Strom und Gas verkauft mit einer per Kilowattstunde, da gab es eine Marge drauf und das war's. Und heute atomisiert sich das alles und es gibt so viele verschiedene Varianten, wie du sagst. Ich erzeuge selber, nehme ein bisschen was da, verkaufe was zusammen mit meinen Nachbarn, ich speichere was bei mir selber im Quartier, im Auto, im Fahrrad, keine Ahnung. Die ganzen Flüsse, es geht, es sind alles so kleine, ja, Mini-Netzwerke.
Also auf den Einzelkunden, ja. Genau, auf den Einzelkunden gesehen macht das vielleicht nicht viel aus. Mhm. Aber wenn ein Stadtwerk oder ein Energieversorger generell davon natürlich viele Kunden hat,
ja,
dann macht das in der Menge sehr wohl was aus. Es macht für ihn auch seinen Einkauf schwieriger. Mhm. Also er kann auch nicht mehr mit einem normalen SLP-Zähler rechnen. Mhm. Die Prognosewerte sind ja viel zu ungenau. Wie will er sich denn auch ein Stück weit hedgen? Das geht ja gar nicht mehr. Also er kann ja nur noch falsch einkaufen. Wenn der Kunde das alles umsetzt, was er in Zukunft kann, dann kann es eigentlich der klassische Versorger vom Einkauf her fast nur noch falsch machen.
Ja, aber was mache ich denn dann? Also es wird sehr viel komplizierter vom Geschäftsmodell. Die Marge wird sowieso geringer. Wenn ich ihm das ermöglichen möchte, muss ich, wie gesagt, meine Systeme, die Smart Meter einbauen. Ich muss diese Datenflüsse alle im Griff haben. Das irgendwie aber auch noch so einfach für den Kunden, dass es für ihn ja quasi wahrscheinlich im Grunde nicht merkbar sein sollte. Geht das denn überhaupt, Susanne? Ist das, hast du, ich meine, du weißt es jetzt wahrscheinlich auch nicht, weil es ja noch so ein bisschen nach vorne geht sozusagen, ja, und es sind noch wenige in dieser Situation. Hast du schon mal jemanden beraten, einen Klienten, der sozusagen die maximal heute zulässige Komplexität schon bedienen muss, so? Wo du sagst, geht schon.
Noch muss es ja keiner. Aber es gibt durchaus, sage ich mal so, und das hat jetzt angefangen, also ich habe schon diesbezüglich die ersten Mandanten, die sich in diese Richtung beraten lassen. Und ich meine, es gibt ja auch schon bestimmte Nischenanbieter, die sich da schon positioniert haben. Es gibt ja schon Versorger, die sich sehr auf Mieterstrommodelle spezialisiert haben. Das ist bisher alles Nische. Genau. Aber die werden natürlich ihr Wissen, auch wie man das sinnvoll vielleicht mit Wärmeversorgung koppeln kann. Für die ist das natürlich, wie soll ich sagen, schon sehr interessant, diese Nische, die dann ja regulatorisch keine Nische mehr sein soll, die jetzt aufzubauen. Und die haben sich etabliert.
Du meinst so, ja, dieses Geschäft schon. Ja. Also die Anbieter, die sich im Gegensatz zu so manch einem Stadtwerk, die immer gesagt haben, beim Hausanschluss, da ist für mich Schluss. Das hört man ja immer wieder. Oder in den Keller von dem Haus gehe ich nicht rein. Die kommen dann ins Hintertreffen, wenn andere Anbieter, die im Haus angefangen sind und diese ganze komplexe Verteilung, Mieterstrom, die das so gelernt haben und sich sozusagen darauf vorbereitet haben, die kommen dann in den Vorteil, wenn du sagst, wenn die Regulierung, dieses Clean Energy Package, das aus der Nische rausholt, dieses Dinge. Und dass das dann...
Also ich glaube einfach, dass man das langfristig entwickeln muss, wie das bei allen Sachen ist. Das muss man langfristig entwickeln, weil es nützt nichts, ich sag mal, bis 2025 zu warten und dann zu sagen, oh mein Gott, nächstes Jahr geht's los. Und dann auf einmal schon im Wettbewerb mit vielen anderen zu stehen, dann in der Eile wahrscheinlich eine Riesensumme in die Hand nehmen zu müssen, um es dann irgendwo noch am Markt auch marketingtechnisch am Ende zu positionieren. Ich glaube einfach, das ist tatsächlich dann ein Stück weit zu spät, denke ich tatsächlich. Man muss es jetzt machen, anfangen schon den Kunden jetzt anzusprechen und in diese neue Produktwelt mit allen Schnickschnack natürlich, mit allen Flankierungen, aber natürlich auch verbraucherfreundlicher Art, darin zu überführen. Und das hat jetzt auch angefangen. Und es geht auch weiter. Man sieht ja jetzt schon die ersten Auswüchse, zum Beispiel in dem neuen Entwurf des Wohnungseigentümergesetzes. Mhm. Früher war das so, da musste immer die ganze Hausgemeinschaft zustimmen, wenn eine Solaranlage aufs Dach gebaut werden sollte.
Genau, das war ja oft ein Killer, ne? Warum das dann nicht?
Das wird fallen. Mhm. Wenn einer das möchte, dann darf er das. Man muss es dann zwar auch bezahlen, aber wenn ihm die Umweltfreundlichkeit das aus irgendeinem Grund wert ist oder weil er sagt, ich habe in dem Mietshaus selber, ich weiß nicht, angenommen es sind 10 Mietparteien, ich habe da aber 5 oder 6 Eigentumswohnungen drin. Es lohnt sich. Da kann ich meine Wohnung besser vermieten, was auch immer. Oder auch für die großen, Wohnungsgesellschaften wie die Vonovias dieser Welt. Ja. Für die ist das natürlich bei ihren ganzen Neubaugeschichten, wo die natürlich auch gleich entsprechende Technik verbauen, was in einem Neubau natürlich immer viel besser ist als in einem Altbau oder in einem Bestandsbau. Ja. die auch gleich E-Mobility mit vorsehen, mit entsprechender Technik, mit aller Infrastruktur, für die ist das natürlich sehr schön, weil die können natürlich den Kunden ganz anders erreichen. Und ich gehe mal fest davon aus, dass die das, also wenn es einer gemerkt hat, dann sicherlich die, die diese neue Regulierung schon erkannt haben und sich sagen, da tue ich mich doch mit einem Versorger zusammen oder ich gründe selber einen Versorger. Warum denn nicht? Ich habe ja die Mieter. Ich habe die Technik. Ich kenne den Mieter, der dort einzieht. Ich weiß ja, was der macht. Ich vermiete dem ja die Wohnung. Warum nicht gleich, ich weiß, wir dürfen ja Mietvertrag und Stromvertrag nicht unzulässigerweise miteinander verkoppeln, aber ich kann es ja wohl getrennt anbieten und sagen, ich habe auch meinen schönen Vonovia-Strom. Mhm. Und den können Sie dann über eine App nutzen. Sie sehen das alles wunderbar transparent. Und dann, wenn das einmal passiert ist, ist es für den klassischen Versorger super schwer, diesen Kunden wieder abzuwerben.
Ja, vor allen Dingen, weil die sich dann ja zwischen dich und, also zwischen Stadtwerk und diesem Endkunden ist dann, sind dann diese anderen Anbieter, die quasi im Haus das im Griff haben. Und die, genau, vielleicht brauchen die dann so das, dein Energieversorger-Know-how, aber ob du das nun bist oder ein anderer, die können sich das ja dann quasi aussuchen. Wenn sie sagen, ja, ich muss jetzt hier für meinen Reststrom, brauche ich einen Anbieter, das kannst du sein, örtliches Stadtwerk, aber es kann auch jeder andere sein. Aber ich entscheide das sozusagen. Ist ja. das? Mhm.
Das kann ich natürlich machen. Und die werden natürlich auch sagen, wir haben auf unseren Neubauten entsprechend erneuerbare Energien, wir haben ein BHKW im Keller, wir können auch die Wärme- und die Stromversorgung sinnvoll miteinander koppeln, das ist auch noch alles erneuerbar. Mhm. Das sind ja ganz andere Geschäftsmodelle. Mhm. Und da ist es natürlich für so einen Bestandsversorger super schwer, das abzugreifen. Und was man natürlich auch nicht mehr machen kann, was in dem Zuge auch wegfällt, heute vermarkten ja sehr viele über ImmoScout.
Verivox meinst du, ne?
Oder Verivox, Check, ja. Und der heißt der andere Check24.
Ja.
vermarkten dort ihre Stromtarife.
Ja.
Wie will ich denn so ein komplexes Paket noch über eine Plattform verkaufen?
Ja, schwerlich. Ja.
Schwerlich. Das kann ich ja nur, wenn das hochstandardisiert ist. Bis ich aber in dem Bereich zu einer Standardisierung gelange, wo ich standardisiert E-Mobility, Strom, Gas oder Erneuerbare mit eigener Erzeugungsanlage und irgendeinem Mieterstrommodell standardisiert über eine Plattform verkaufe, im Vergleich wohlgemerkt zu anderen Anbietern, das wird interessant.
Also das würden wir, glaube ich, nicht mehr erleben. Ich überlege gerade so, vielleicht ist es ja auch eine Strategie zu sagen, okay, wenn ich nicht in diese Häuser reinkomme oder andere da schon sind oder das für mich zu kleinteilig ist, wäre es ja noch eine Idee, dass man sich auf diese Quartiere nochmal wieder sozusagen konzentriert, so als Stadtwerk, dass man sagt, okay, es gibt auch irgendwie so eine Mittelschicht, dass man sagt, ja, ich habe dann ein Quartier oder ein Stadtviertel, wo ein bisschen Vonovia ist, wo ein paar Einzelne sind und dass man versucht, auf dem Layer des Quartieres oder des Stadtviertels dann sozusagen Intelligenz einzubauen. Meinst du, dass das...
Das ist in der Tat ein Beratungsfeld, ist auch eins meiner Beratungsfelder.
Ja.
Das ist möglich, da muss man aber von vornherein, also bei Neubauquartieren in der Planungsphase schon mit dabei sein.
Man kann da nicht später, wenn die sich schon sozusagen alle so individuell aus...
Man kann es später machen. Aber ich sag mal so, um das wirklich effizient zu machen, zu sehen, wo ist es auch sinnvoll, einen Zähler einzubauen, an welcher Stelle, um auch zu wissen, wie ist das Netz konzipiert? Was ist denn das überhaupt für ein Netz? Ist das ein öffentliches Netz? Ist das ein geschlossenes Verteilernetz? Ist das unter Umständen vielleicht sogar eine Kundenanlage, wenn das ein kleines Quartier ist? Um die Netzentgelte berechnen zu können, sinnvoll. Um dem Kunden vielleicht zu sagen, hey, du bist übrigens in einer sogenannten Kundenanlage, die ist regulierungsfrei, da fallen gar keine Netzentgelte an, Mensch. Also um das dem Kunden auch tatsächlich vom Business Case her, näher bringen zu können, dafür muss ich natürlich am besten vom Anfang an von der Planung her dabei sein, um das wirklich verstehen zu können.
Naja, aber Neubau... Ich meine, die meisten Quartiere, also wir wollen das ja jetzt in ganz Deutschland, dieser Clean Energy Package ist ja für jeden Bürger da und ich kenne die Zahlen nicht, aber das meiste ist ja Bestand und du brauchst eine Lösung für Bestand. Ne? Also du kannst ja nicht sagen, ich mache das nur im Neubaugebiet. Ne?
Also ich meine, auch das haben wir, glaube ich, sieht man auch schon, es gibt Anbieter, die das auch ganz gut im Bestand schon, ich sag mal, zumindest ansatzweise versuchen auszurollen. Aber wie gesagt, der Kunde, der einmal auch aus dem Bestandsbau heraus gewechselt ist, der wechselt so schnell nicht wieder. Der wird es zumindest nicht auf einer auf einer der Plattformen probieren, bei Verivox. Mhm. Bei dem wird auch das Door-to-Door-Geschäft keinen Erfolg mehr haben, weil der Vertreter, der da kommt und sagt, ich habe einen neuen Stromvertrag, da sagt er, das passt ja gar nicht. Ich habe doch ein ganz anderes Gerät. Außerdem, wenn ich da wechsle, habe ich als Nutzer ja wahrscheinlich, ehrlich gesagt, schon Angst, dass der ganze Kram hinterher nicht funktioniert.
Ja, oder mir fällt halt gerade auf, wenn man ein Quartier versorgt, wer ist denn eigentlich dein Kunde und wer zahlt dir denn da, dass du im Quartier irgendwas intelligent machst? Das ist ja so, das musst du ja dann wieder quasi runterbrechen auf einen einzelnen Haushalt. Ich kann mir das jetzt gar nicht so überlegen, aber nur so, wenn man sagt, man hat ein paar Mietshäuser und man hat ja Mieterstrom und ein paar Einfamilienhäuser, die haben das selber, die haben auch Speicher so und da sind vielleicht andere Dienstleister drin, die das quasi hinter der Haustür alles machen und tun. Und jetzt sagst du, ja, ich komme da nicht rein, ich mache das auf Quartiersebene oder ein Viertel. Ich frage mich halt, was kann ich denn da machen? Da kann ich sagen, ich kann einen Quartierspeicher anbieten, wenn der dann nicht reicht und den verrechne ich dann oder ich weiß nicht, was man da noch machen kann. Da ist auf den ersten Blick auch wenig Geld dann zu heben auf dieser Ebene. Ne? Also.
Ja, das ist ganz klar. Man muss dann einfach sehen, dass das natürlich eine langfristige Investition ist. Weil den Kunden, den ich wie gesagt bin, der bleibt lange da. Mhm. Ja. Weil der wird nicht so schnell wieder wechseln. Wie soll er denn auch? Das ist auch für den neuen Versorger, der muss dann dort erstmal an der Stelle anbieten können mit allem Drum und Dran. Also der muss ja erstmal, ich will nicht sagen die Daten haben, aber er kann natürlich auch vielleicht gar nicht mehr den richtigen Stromtarif anbieten. Also nicht den passenden. Nicht über eines dieser gängigen Kanäle. Also er kann ja praktisch nur den falschen verkaufen.
Ja, dann haben wir den aber jetzt ganz schön in der Ecke, ne? Deswegen,
man muss sich darauf einstellen und man muss tatsächlich jetzt langsam anfangen, auch aus Stadtwerke-Sicht zu sagen, wo sind meine Bestandskunden? Sinnvoll ist es sicherlich auch, sich mit Wohnungsbaugesellschaften zusammenzutun, mit den städtischen natürlich als Stadtwerk, da auch ein sinnvolles Konzept draus zu machen und zu sagen, weil dann komme ich natürlich auch an die Daten ran, was das Haus alles braucht, was ist das, kann ich da überhaupt ein Solar bauen und so weiter und so fort, das ist auch nicht immer überall. Oder ich kann auch gar nicht überall eine Ladesäule bauen, das ist auch immer ganz schwierig, wo geht es nicht, wo ist es gefördert, wo ist es nicht gefördert. Aber um das alles zu analysieren, brauche ich natürlich erstmal eine große, ich will mal sagen, Datenerhebung. Ich muss erst mal gucken, was habe ich tatsächlich für Kunden? Und in dem Fall ist es nicht mehr nur wichtig zu sagen, ist das ein Strom- oder Gaskunde und wie viel Verbrauch hat der? Ist natürlich auch wichtig. Aber ich muss vor allem mit die ganze Infrastruktur angucken.
Ja.
Was kann ich dem Kunden tatsächlich noch zusätzlich bieten? Um dann auch zu sagen, als Stadtwerk, jetzt rufe ich doch tatsächlich den Kunden mal an und sage, pass auf, wir bieten das, das, das. Wir haben in Zukunft auch eine Wärmeversorgung. Das wird auch vielleicht ein Stück weit, ich weiß nicht, von den Stadtwerken über die Jahre mitfinanziert und so weiter und so fort. Aber du kannst natürlich hier den Strom beziehen. Es ist jetzt, es wird vielleicht nicht mal unbedingt billiger, aber es wird zumindest auch nicht teurer. Aber du bist grün. So. Mhm. Ich kann natürlich auch, wenn ich das möchte, wenn jetzt gar nicht der Mieter so sehr daran interessiert ist, vielleicht kann es auch gar nicht entscheiden, muss ich natürlich, wie gesagt, über die Hausverwaltungsgesellschaften rangehen oder ich muss die Eigentümer direkt ansprechen. Wie gesagt, und da gehe ich natürlich zuerst die großen Immobilienentwicklungskonzerne an, die viel im Bestand haben, die aber auch Neues entwickeln. Ich muss das natürlich irgendwo auch massentauglich machen.
Ja, ja, aber das ist was du sagst. Also zum einen denke ich dann, wenn man sich mit jemandem zusammentut, teilt man natürlich auch erstmal das, was rauskommt. Ne? Also du wirst erstmal, ja, du teilst erstmal deine Marge sozusagen, wenn du dich mit jemandem zusammentust. Und wie du sagst, es muss massenfähig sein. Und da ist halt oft so, oft ist es bei einem Stadtwerk halt die Stadt. Und die ist jetzt nicht gerade mal so massenfähig. Also das skaliert jetzt nicht über sozusagen mehrere Städte. Ne? Da ist immer so erstmal so ein natürlicher Hemmschuh zu sagen, ich mache es in der Stadt. Das sind dann aber 200.000 Einwohner, aber du brauchst vielleicht 1 Million Einwohner, um zusammen dann in so einer Partnerschaft auch irgendwo auf den Erlös zu kommen aus diesen vielleicht geteilten Margen, der das alles rechtfertigt bei dir. Ne? Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so, du teilst die Marge und du brauchst eine Skalierung, die eigentlich gar nicht so in deiner Genetik drin ist, weil du eigentlich immer auf deine Stadt guckst.
Ja, man muss natürlich auch sehen, es gibt auch unwahrscheinlich viele Förderprogramme.
Ja.
Wo man sich wirklich, also ich meine, gerade in Deutschland wird ja sehr viel gefördert, ob das übers BMWI ist, im Werbebereich viel über die BAFA. Da gibt es natürlich auch immer Möglichkeiten, dass man da wirklich, also gerade wenn es jetzt am Anfang ist, Leuchtturmprojekte initiiert.
Ja.
Das dauert zwar auch ein bisschen, bis man das alles genehmigt gekriegt hat. Deswegen sage ich immer, langfristige Vorbereitung in dem Fall ist sinnvoll. Aber es macht natürlich schon Sinn, da vorauszugehen, weil ich da natürlich auch die nötige Aufmerksamkeit kriege. Da erledigt sich ein Stück weit auch das mühsame Marketing.
Ja, das stimmt. Also du meinst so Modellkommunen, Dinge, so, das so, glaube ich, unter solchen
Sachen. Gewisserweise ja. Und am Anfang jetzt gerade, also ich meine, wenn man jetzt mal im Internet anguckt und mal schaut, wenn man Quartier eingibt, Quartierslösung, Energie, ja. Da kommt deutlich mehr als noch vor 3-4 Jahren.
Ja, das stimmt. Aber ich weiß auch, hier, ich bin in Köln, die Rheinenergie ist hier um die Ecke. In Wurfweite sozusagen von meiner Wohnung. Und es gibt ja auch so ein Modellquartier. Das gibt es aber schon seit 15 Jahren. Und ich denke immer, wann ist denn mal zu Ende mit Modellquartier oder mit Modellkommune? Wann rollt ihr das denn jetzt mal aus auf Köln und auf NRW? Und das, ich habe oft den Eindruck, es bleibt dann immer so stecken in diesem Ding. Seid ihr also, wenn gefragt wird, so, seid ihr innovativ? Ja, wir haben da die Modellkommune. Da fragt dann keiner. Ihr habt ja schon seit 10 Jahren, seid ihr da jetzt mal weitergekommen oder habt ihr was gemacht? Ne? Das ist dann, ich dachte, ja, dass es jetzt das mittlerweile auch mal rauskommt aus diesem Modell. Ja, Modell, Mann, ja, aber dann bitte
aber ausrollen. Das ist ja immer so. Also bis es im Prinzip bei solchen Sachen den richtigen regulatorischen Anreiz gibt. Jetzt kann man sagen, manchmal ist zu viel Regulierung, aber oft ist die Regulierung natürlich auch so ein Schubser.
Ja.
Und der Schubser, der wird jetzt kommen. Da wird ja auch im ENWG umgesetzt werden müssen, im EEG. Und das muss jetzt bald passieren, weil die Fristen laufen ab. Also ich glaube, spätestens Mitte 2021 muss das in nationales Gesetz umgesetzt sein.
Was? In welchem? 20 was? 20?
2021.
Ja.
Muss das also Mitte nächstes, in einem Jahr müsste man da in Deutschland dazu Vorschriften haben. So.
Aber war es bei der Liberalisierung nicht auch so, dass dann erst 10 Jahre gezuckt wurde, obwohl schon vor 10 Jahren hätte das sein müssen oder wie?
Ja, mit der Liberalisierung 98 ging es dann schon los.
Na, ich hatte nur so in Erinnerung, dass dann immer so, da waren auch immer diese Fristen da, aber dann ja, dann klagen erstmal die großen 4, dann geht das wieder hoch in dem Rechtsweg wieder runter. Dieses Ping-Pong haben sich dann viele angeguckt und dann war es irgendwann, kommt es dann irgendwann auch.
Oder? Da halten sich die Platten aber mittlerweile schon ziemlich gut dran, weil das auch immer, also da ist die Kommission ja heutzutage auch nicht mehr ganz so zimperlich wie vielleicht noch vor 15 Jahren. Mhm. Es gibt ja auch immer recht schnell Vertragsverletzungsverfahren. Es wird ja auch immer teuer. Mhm. Okay. Und gerade in einem Land wie Deutschland, wo man so doch sehr grün vorweggeht und selber schon sehr viel Regulierung geschaffen hat, muss man natürlich jetzt auch gezwungenermaßen seine eigene Regulierung jetzt mit der neuen europäischen Regulierung anpassen. Mhm. Und wenn ich das weiterhin diese Vorreiterrolle auch in Europa einnehmen möchte, dann ist jetzt eigentlich wenig ersichtlich, warum es jetzt an der Stelle, wenn so ein, ich sag jetzt mal, ein gewisser grüner Schub kommt, der dem Kunden noch mehr, wie soll ich sagen, Instrumente an die Hand gibt, das jetzt weiter zurückzuhalten.
Ja. Also, verstehe ich. Würdest du denn sagen, das, was da jetzt so kommt, ist es so eher. Ja, ist es eher auf der Chancenseite? Also jetzt nicht nur für dich persönlich, weil du für so einen Juristen stelle ich mir vor, wow, was da kommt, ist ja super. Aber so unterm Strich, ja, genau. Ist da mehr Chance oder mehr Risiko drin, möchte ich jetzt gerade so fragen. Aber ich muss ehrlich sagen,
beides.
Ich sehe mehr Risiken oder mehr Unmöglichkeiten darin. Aber
also für den Versorger, der ganz traditionell agiert, der einen hohen Kundenanteil in der Grundversorgung hat und der immer bis jetzt komplett nur auf das traditionelle Modell gesetzt hat, für den ist es eher ein Risiko. Wer sich generell schon etwas mehr in diesem Bereich bewegt hat, auch im Bereich dieser Mieterstrommodelle, die ja damit jetzt auch aus der Nische rausgezogen werden, beziehungsweise in neuen Rahmen kriegen werden müssen, die auch vielleicht schon im Bereich der Direktvermarktung aktiv waren. Für die und natürlich auch für die großen Versorger, die einfach, ich sag mal, die Durchhaltekraft haben, sagen, ich habe auch genug auch finanzielle Mittel, um das zu durchdenken. Für die wird das erneut eine Chance sein.
Also du meinst Vorteil für die, die schon mal ein bisschen experimentiert haben, die ein bisschen Geld investiert haben, auch wenn es da jetzt keine große Marge steht, aber mal verstanden haben, wie Mieterstrom funktionieren kann, was man dazu braucht, was für Fehler man machen kann, dass sich sowas jetzt perspektivisch immer mehr auszahlen wird, wenn man diese Fingerübung schon mal...
Weil ich einfach weiß, wie ich an sowas rangehe. Ich kenne schon die Stolpersteine, sagen wir es mal so. Mhm. Und das sind ja typischerweise immer oder ähnlich mit jeder neuen Regulierung. Mhm. Das glaube ich, diese Erfahrung in dem Bereich zahlt sich aus. Ich denke, es zahlt sich auch aus, wenn man den Kunden schon versucht hat, in der einen oder anderen Art und Weise mit diesem Thema oder mit diesen Themen generell zu erreichen, da schon aktiver, also wer da schon investiert hat, der wird jetzt sagen, spitze, dann hat sich das jetzt wenigstens gelohnt, jetzt kommt so der richtige Schub, weil der Kunde wird vielleicht nicht heute Morgen, aber in 2-3 Jahren wird er vielleicht nachfragen. Gut, dass ich ihn schon immer mal da so vorgewärmt habe.
Ja.
Weil es wird sich ja ein Stück weit auch durch die Medien breit treten und so weiter und so fort. Mhm. Und gut, dass ich das habe. Wenn ich natürlich in dem Bereich noch gar nichts gemacht habe, wird es definitiv schwer und ist eher ein Risiko. Also es ist immer ein Risiko, weil es ist diesmal so, wenn der Kunde wechselt mit diesem schicken Gesamtprodukt, dann ist er wahrscheinlich wirklich weg. Mhm.
Okay, und wenn ich jetzt so einer bin, der noch nichts gemacht hat, was wäre so der erste Schritt? Also wenn er sagt, okay, ich versuche es trotzdem, auch wenn ich habe lange gepennt, aber jetzt, okay, ich habe es gecheckt, ich rufe dann so eine Frau Funke an oder was ist so, dein erstes, ja, anrufen ist, kostet ja immer nichts, ne? Was ist so das Erste, was du machst mit dem? Machst du erstmal transparent und sagst, guck mal hier, das kommt auf euch zu? Oder?
Also ich nehme erstmal so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst nehmen, das hört sich jetzt zu viel an, aber das Paket ist groß. Wenn sich jetzt einer selber sagt, ich will mir jetzt unbedingt das Clean Energy Package angucken, dann hat er 600 Seiten vor sich und braucht von den 600 Seiten ganz genau genommen vielleicht 50. Mhm. Die 50 Seiten, also das sage ich ihm schon mal, welche 50 Seiten überhaupt relevant sind, und er kriegt sie von natürlich übersetzt und aufbereitet, sodass er sich das überhaupt vorstellen kann. Dann gucken wir uns an und sagen, okay, was machst du bis jetzt? Wenn er natürlich so dieses ganz normale Geschäft hat, dann ist das relativ schnell erfasst. Dann würde man sagen, okay, was hast du für eine Kundenstruktur? Ist das jetzt eher ein Versorger im ländlichen Raum? Dann hat er höchstwahrscheinlich viele Einfamilienhauskunden. Da muss man natürlich sagen, okay, jetzt gucken wir uns da an, was man in dem Bereich machen kann. Ist er eher im städtischen Bereich unterwegs? Arbeitet er vielleicht schon mit irgendwem, mit einer Wohnungsbaugesellschaft zusammen? Mhm. Ist er vielleicht schon im Bereich E-Mobility aktiv? Also da hat ja jeder mittlerweile einen anderen Stand. Da muss man dann natürlich gucken, was lohnt sich da weiter auszubauen. Und auch da muss man sich wieder die neue Regulierung angucken. Viele haben ja bis jetzt, ist ein gutes Beispiel, ist mir in letzter Zeit öfter untergekommen, da haben die Verteilernetzbetreiber die E-Mobility-Säulen errichtet. War auch logisch, weil
der muss das Verteilnetz angeschlossen werden.
Ja, ja klar. Genau. Es war logisch, das dort zu verorten. Technisch auch sinnvoll. Aber nach der neuen Regulierung nicht mehr erlaubt.
Sondern?
Der Betreiber darf es nicht. Darf nur der Versorger.
Also wenn ich jetzt so ein Stadtwerk bin anbandelt, sonst war immer das Netz rausgefahren, hat die Säule dahingestellt. Und jetzt, wie muss es jetzt laufen?
Die Säule muss ans Stadtwerk übertragen werden. Das geht jetzt nicht anders. Also es darf nicht mehr als Asset beim
Internetbetreiber. Die können das noch aufbauen, aber das muss dann rüber sozusagen.
Genau, also die dürfen es gerne errichten, aber betreiben und also eigentumsmäßig, besitzen als Asset und betreiben dürfen sie es nicht.
Und was ist, aber ja, ist ja kein Problem, dann mache ich das eben so. Aber was hat das für Konsequenzen?
Naja, das hat für manche schon die Konsequenzen, weil andere hatten es anders geplant. Das ist natürlich jetzt dann teilweise auch mit dem Unbundling nicht immer ganz mehr so einfach. Auch da kommt dann wieder der Datenschutz, die Daten so auszutauschen, weil ja alles unbundled ist, darf ich auch nicht mehr unbedingt, also wenn es dann wieder in den Kundenbereich reingeht, darf ich ja nicht mehr die Messwerte, die Messdaten austauschen. Ich weiß nicht mehr, ob sich das unbedingt lohnt, den Kunden diesbezüglich anzusprechen. Also dieses konsequente Unbundling hat jetzt an der Stelle, wenn ich jetzt neue Kunden angehen will, aus Datenschutzgründen komme ich praktisch an bestimmte Kundendaten, wenn die jetzt vorher schon beim Verteilernetzbetreiber aufgehängt waren, nicht mehr rein. Wie gesagt, also das ist jetzt so ein Beispiel. Viele haben das bisher immer noch gemacht. Die haben das logischerweise und auch konsequenterweise beim Verteilernetzbetreiber angesiedelt. Ja. Jetzt muss alles wieder umgehängt werden.
Und dieses Umhängen und die Konsequenzen in den Datenflüssen, das ist dann das Komplizierte. Wenn das sozusagen initial jetzt mal anders gemacht wurde. Okay.
Je nachdem, wie es aufgesetzt ist, auch mit allen Betreiberverträgen, mit der ganzen Abrechnung, kann das ein Problem sein. Es kann auch deshalb schwieriger werden, weil natürlich, je nachdem, wo die Ladesäule gelegen war, andere Abrechnungsvorgaben für die Säule relevant waren. Also, und das meine ich, man muss wirklich gucken, was kann ich standardisieren und was kann ich nicht standardisieren. Und zum Schluss noch.
Okay, also die Susanne und ich, wir haben ja auch so ein paar technische Probleme nach wie vor. Wir haben jetzt aber schon eine ganze Reihe von Aspekten mal so reingestochen. Ich hoffe, auch für den einen oder anderen Hörer war irgendwie so auch was Interessantes dabei. Wie gesagt, es sind Riesenpakete, ne, Susanne? Es sind riesen Themengebiete. Ja. Aber ich glaube, deine Botschaft so, die auf mich so ein bisschen, ja, erschreckend oder so ein bisschen unmöglich wirkt, für dich vielleicht nicht so, aber die Botschaft, die du hast, dass da was kommt und wo auch viele Sachen aus der Nische rausgehoben werden und wo man wieder anpacken kann, das müsste eigentlich so rübergekommen sein. Hast du noch irgendwas, was dir so einfällt, was du sagst?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das war so, war die Quintessenz. Man muss natürlich auch immer bedenken, diese ganze Regulatorik, und das macht dann vielleicht auch für den Versorger mehr Spaß. Man darf ja nicht immer nur den kleinen Haushaltskunden vor Augen haben. Es gibt natürlich auch den Gewerbekunden.
Ja.
Und der Gewerbekunde, der kann das ja auch alles. Mhm. Und den natürlich abzugreifen, vielleicht auch einen größeren Gewerbekunden, der in ganz Deutschland die gleichen Vorgaben hat, was Energieversorgung angeht, so einen Kunden natürlich zu gewinnen, da kann natürlich die große Chance dran liegen und den praktisch, wie soll ich sagen, auf den neuesten technischen Stand rundum zu versorgen.
Ja.
Der Haushaltskunde ist da vielleicht gar nicht so spannend, aber man muss natürlich auch mal an Industriequartiere denken. Flughäfen, Binnenhäfen, Industrieanlagen, große Industriestandorte haben wir in Deutschland genug. Und die haben fast alle ein lokales Netz. Das sind in der Regel alles Kundenanlagen beziehungsweise geschlossene Verteilernetze.
So Arealnetze oder so.
Ne? Arealnetze. Genau. Oberbegriff Arealnetz, ja. Was auch immer das dann für ein rechtlicher Status ist. Mhm. Aber das sind natürlich auch die spannenden Kunden, wo ich dann sage als Versorger, da ist natürlich auch Masse dahinter. Da lohnt sich wirklich auch dieses komplette Konzept, was zwar so niedlich klingt für Verbraucher, aber beziehungsweise Kunde. Die neue Regulierung differenziert nicht zwischen Gewerbekunde und Haushaltskunde. Es ist insgesamt der Kunde, es ist für alle gemacht.
Das ist neu auch, in diese Differenzierung, dass sie aufgehoben wird?
Also jetzt nach europäischer Norm, also ich glaube, die europäischen Normen haben noch nie so unterschieden.
Ach so.
Aber aus nationaler Regulierungssicht, dass nicht mehr so unterschieden wird und dass die Kunden, also dass der Kunde praktisch, der große Kunde, die gleiche Spielmöglichkeit hat, das ist natürlich interessant.
Okay.
Also da muss man sagen, wenn man jetzt sehr viele Gewerbekunden hat, das ist natürlich spannend, die so komplett abzufangen.
Mhm. Nun gibt es natürlich nicht so viele von diesen tollen, ne? Es gibt einfach immer viel mehr Stadtwerke, viel mehr Energieversorger. Das ist halt einfach ein gnadenloser Wettbewerb. Aber hey, wie am Anfang gesagt, einfach kann jeder. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, der Folgentitel hier für diese Episode. Einfach kann jeder. Vielleicht baue ich das irgendwie ein bisschen mit ein. Susanne, ich sage erstmal danke bis hierhin. Und vielleicht, weißt du, gehst du dieses Ding mit, wenn ich jetzt sage, wer jetzt hier so zugehört hat und sagt, ja, Timo, warum hast du nicht mal das gefragt oder jenes oder da möchte ich gerne nochmal reingehen, dass wir vielleicht sagen, okay, dann schreibt mir das einfach jetzt. Und ich werde die Susanne nochmal fragen, ob wir nochmal ein Special machen können zu dem einen oder anderen Thema und da mal genauer reinpieksen können mit einer genaueren Fragestellung.
Das können wir gerne machen.
Ja, genau, das ist super. Ja, ich sage danke hierher. Ich versuche das jetzt alles zusammenzuschneiden und irgendwo so die metallisch klingenden Passagen rauszulassen. Ich entschuldige mich schon mal vorab, aber das ist halt auch real life. Und ja, wie gesagt, einfach kann jeder. Susanne, Vielen Dank, schönen Abend nach Leipzig und ja.
Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.